Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, wir begrüßen Sie herzlich zur 5. Folge unserer Sendereihe mit dem Thema Die redende Alleinheit, das Wort des universalen Schöpfergeistes, basierend auf dem gleichnamigen Buch zur Sendung, einem kosmischen Lehr- und Lernwerk aus der Schule der göttlichen Weisheit, aus dem wir heute weiter vorlesen werden. Dieses Buch wurde anhand von Tonaufzeichnungen der Gesprächsrunden mit Gabriele, der Prophetin und Botschafterin Gottes in unserer Zeit, zusammengestellt und vermittelt uns, kurz gesagt, eine göttlich-prophetische Schau mit den schlichten Worten der dreidimensionalen Welt wiedergegeben. In den bisherigen Sendungen erhielten wir einen Einblick in den Aufbau und das Wirken des allumfassenden, mächtigen Schöpfungsgeschehens, vom Lichtäther bis hin zum Aufbau des Wesenskerns aller Schöpfungswesen und der vollkommenen Seinsform Gottes. Der Lichtäther ist, wie wir hörten, die höchste, nie versiegende Energie, in die das Reich Gottes, alle reinen Lebensformen und alle göttlichen Wesen eingebettet sind. Auch die feinerstofflichen Bereiche, gleich Kosmen, und der materielle Kosmos sind vom Lichtäther umgeben. Der unendliche, unerschöpfliche Lichtäther ist die geistige Schöpfungs- und Schaffungsenergie des Ewigen. Weitere Ausführungen betrafen den Aufbau des Wesenskerns in der Schöpfungs- und Schaffungswiege des Ewigen sowie die geistige Kindschaftsgeburt. Wir hörten auch von der übergeordneten Urkraft und von den vier Wesenheitskräften, den Urkräften in der Unendlichkeit. Und das, wie ein Wissenschaftler erläuterte, das Wirken dieser vier Urkräfte auch in der Materie erkennbar ist. In der letzten Sendung ging es um die fünf Komponenten des Menschen: Fühlen, Empfinden, Denken, Sprechen und Handeln, die vielfach zu Kampfstoffen werden, die sich gegen Mitmenschen, gegen Natur und Tiere richten und letzten Endes immer gegen den Absender, also den Menschen selbst, der diese negativen Energien aufbaut und aussendet. Heute lernen wir wieder über uns selbst, über unser wahres, ewiges Wesen und über die Allkommunikation. Wir lesen weiter unter der Überschrift Der Mensch, der Wesenskern und das Geistwesen.
Um zu verstehen, wie sich Mensch, Wesenskern und Geistwesen zueinander verhalten, betrachten wir zuerst den Menschen. Wir glauben, den uns nahestehenden Menschen zu kennen. Sein Name und sein Aussehen sind uns nicht fremd. Wir sagen zum Beispiel, das ist Martin. Kennen wir den Menschen Martin? In Wirklichkeit kennen wir ihn nur mit Namen. Seine Identität sind die Speicherungen in seinem Gehirn. Liebe Mitmenschen, wie können wir das verstehen? Lesen wir dazu weiter. Das Gehirn speichert bei jedem von uns alle Inhalte unserer Gefühle, Empfindungen, Gedanken und Worte, aber auch Handlungen als Bildfolgen. Mit der Zeit überträgt unser Gehirn diese Informationen den Körperzellen und den gesamten Körper. Unser physischer Körper ist in beständiger Kommunikation mit dem Gehirn und das Gehirn mit allen Körperzellen und Körperfunktionen, mit allen Bausteinen unseres physischen Leibes. Das heißt, die Speicherungen im Gehirn sind mit allen Bausteinen des Körpers in Kommunikation. Unser Gehirn schüttet also nur das aus, was wir in die Gehirnzellen eingegeben haben.
Und wie ist es mit dem Wesenskern? mit unseren dreidimensional geprägten Worten gesprochen, der göttliche Wesenskern ist das komprimierte Sein, die Sende- und Empfangsquelle des göttlichen Wesens. Der Wesenskern ist komprimierter Lichtäther, so auch der geistige Leib. Über den Wesenskern wird die Partikelstruktur des Geistwesens vom Lichtäther durchströmt, dem Gesetz der Unendlichkeit. Die Partikelstruktur der Seele und die Zellstruktur des physischen Leibes werden vom Lichtäther so weit durchströmt, wie die Seelenpartikel und die Zellstruktur des physischen Leibes unbelastet sind. Gott ist allgegenwärtig. Wenn auch der Aufbau des physischen Körpers ganz und gar anders strukturiert ist, der Mensch hat Organe, Knochen, Bänder, Sehnen, Muskeln, Nerven, Blut- und Lymphgefäße und. Eben all die Bausteine, aus denen sich der physische Körper zusammensetzt. Der Leib des göttlichen Wesens hingegen besteht aus der Partikelstruktur. Wir könnten uns den göttlichen Leib in grober Analogie zum Beispiel wie Schuppen eines Fisches vorstellen. Die Partikel liegen jedoch nicht nebeneinander, sondern übereinander und sind ineinander gefasst. Der ganze Körper des Geistwesens besteht einzig aus der in sich gefächerten und gefassten Partikelstruktur. In dem feinsten, schuppenartigen Gebilde sind alle geistigen Atome der Ewigkeit angeordnet, die vom Wesenskern, dem Urherzen, die kosmische Energie der Alleinheit empfangen.
Ein wunderbares Bild kann uns auch eine Rose vermitteln. Wenn sich eine Rose entfaltet, so sind es ineinander gefaltete Blütenblätter, die den Kern der Rose offenbaren. Die Blütenblätter sind wie Fächer, ähnlich wie ein sich in sich bewegendes, schuppenartiges Gebilde. Der geistige Leib hat also keine Zellstruktur, keine Organe, Knochen, Bänder, Sehnen, Muskeln und. Er ist absolute, geistig-ätherische Substanz, also feinstofflich, schwerelos und durch beweglich. Auch das Wort schwerelos können wir letztlich nicht beschreiben. Denn wenn wir von schwerelos sprechen, sagen wir zum Beispiel, das ist mehr als leicht. Aber das, was wir mit leicht oder gar schwerelos bezeichnen, bezieht sich bereits auf das Gewicht. Der geistige Körper hat keine Schwere, kein Gewicht.
Ähnlicher geht es uns, wenn wir die wahre Realität des Wortes Ewigkeit erfassen wollen. Die Ewigkeit ist das All, der Lichtäther, der sich unentwegt ausdehnt und bewegt. Und in allen und allen ist der Ewige, der allgegenwärtige Geist Gott. Können wir die Ewigkeit mit dem Begriff Zeit wiedergeben? Das können wir nicht. In der Ewigkeit gibt es weder Zeit noch Raum. Wir können auch kein Äon und keinen Äonenzyklus mit unserem Zeit- und Raumbegriff beschreiben. Vergessen wir bitte nicht, alles, was wir über das Reich Gottes hören oder lesen, ist nicht einmal ein Hauch der Ewigkeit. Die heruntertransformierte Energie, der Lichtäther, bekam durch die zunehmende Dichte ein Zeit- und Raumgefüge. Dadurch bewegt sich der Mensch in Raum und Zeit und ist entsprechend geprägt. Sein Körper hat Gewicht, hat Schwere. Und doch empfängt er von der Urkraft geistige Energie über den Wesenskern, der sich im Menschen in der Nähe der Hirnanhangdrüse befindet.
Lesen wir weiter, wie die geistige Energie in den physischen Körper gelangt. Von der Urkraft ausgehend strömen über die Seele geistige Energien zu den geistigen Zentren, die sich im physischen Körper befinden, und letztlich zu allen Bausteinen des Leibes. Im Körper des Menschen sind 7 geistige Zentren angelegt, über die der Geist in den Menschen einströmt. Diese 7 Bewusstseinszentren entsprechen den Wesenheiten und Eigenschaften Gottes. Sie sind die Verteilerstellen für die einfließenden Ätherkräfte. Jedes Organ des physischen Körpers ist mit einem dieser Kraftzentren verbunden und erhält auf diese Weise die lebensnotwendige Energie.
Das Geistwesen hingegen ist in seiner Partikelstruktur das, was der Wesenskern ist, das universale Leben, die Alleinheit. Im Vergleich dazu ist der Mensch das, was er in seine Gehirnzellen eingegeben, also gespeichert hat. Des Menschen Gehirn ist der Transformator zu allen Zellen und Bausteinen des Leibes und zu dem, was er glaubt, zu fühlen, zu empfinden, zu denken, zu reden und zu handeln. Was das menschliche Gehirn aussendet, das ist der Mensch. Das ist seine Prägung. Gleiches und Ähnliches spiegeln seine 5 Komponenten.
Die Partikel des göttlichen Leibes, also das Geistwesen, ist eins mit dem Urherzen, dem Wesenskern. Gott, der Ewige, im Wesenskern. Gott, der Ewige, spricht im Wesenskern und das Geistwesen ist sein Wort und ist der göttliche Leib. Eins mit Gott Vater, der auch Mutter ist. Je nach Bewusstseinsstand empfangen auch alle Lebensformen sein Allwort. Auch der Mensch, der sein Allwort zu vernehmen vermag, empfängt dieses über den Wesenskern.
Eventuell ist für so manchen Zuschauer das Mobiltelefon des Rätsels Lösung. Ein hinkender Vergleich könnte uns helfen, das Allwort besser zu verstehen. Warum haben wir Menschen zum Beispiel ein Handy? Auf das Niedrigste heruntertransformiert, könnten wir den Wesenskern mit dem Handy in Vergleich bringen. Die Nummer des Adressaten ist dabei nichts anderes als eine Frequenz, die in einem Netz, das alle potenziellen Frequenzen in sich beinhaltet, angewählt wird. Der Anrufer wählt mit der Nummer in seinem Handy die Frequenz des Anzurufenden und nimmt damit die Kommunikation zu diesem einen spezifischen Netzteilnehmer aus dem Netz aller Handyteilnehmer auf. Um in unserem Bild zu bleiben, hat der Netzbenutzer nicht die Nummer, also die Wahlfrequenz des Handyteilnehmers, den er erreichen möchte, dann kann er ihn auch nicht erreichen. Der andere Teilnehmer ist zwar im selben Kommunikationsnetz, aber er kann nicht mit ihm kommunizieren, weil er keine Verbindung zu ihm herstellen kann. Er hat keinen Zugang. Um das Handy nutzen zu können, brauche ich, der Anrufende, die Nummer des Adressaten. Das Geistwesen benötigt keine Handynummer von dieser oder jener Lebensform, von diesem oder jenem Geistwesen, denn es hat alles in sich und kommuniziert mit allem. Im übertragenen Sinn, auf die universale redende Alleinheit bezogen, könnte man beispielhaft sagen, der Mensch ist eine Nummer. Ist seine Nummer nicht im menschlichen Kommunikationsnetz, dann hat es den Anschein, ihn gäbe es nicht. Des Menschen Wahrnehmung ist mehr als eingeschränkt. Ein Tier zum Beispiel kann uns über Bildfolgen ansenden. Doch wir verstehen es nicht, weil wir Menschen nicht über den Wesenskern kommunizieren, sondern lediglich mit den äußeren Sinnen, mit unseren Mitmenschen und, wenn es um Entfernungen geht, wenn möglich, per Handy, Internet, E-Mail oder dergleichen. Und das auch nur dann, wenn wir die entsprechende Nummer bzw. Adresse haben. Also die Nummer Mensch muss irgendwie anzuklicken oder anzuwählen sein. Obwohl wir Menschen auch in Bildfolgen denken und reden, verstehen wir einander selten und verstehen auch die Tiere kaum. Auch die Kommunikationsverbindungen der Pflanzen- und Mineralwelt sind den meisten Menschen fremd, erst recht die allverbindende Kommunikation. Der hinkende Vergleich zeigt, dass man die menschliche Kommunikation als Begrenzung und geistige Armut bezeichnen könnte. Tiere hingegen sind keine Nummern, sondern das Leben im ätherischen Kommunikationsnetz der Gottes- und Nächstenliebe.
Die Gegenseite, der Gegenspieler Gottes, weiß um die allumfassende Schöpferquelle, die Allkommunikation des Allseins. Daher versucht er, das Wissen darüber in das Zeitliche, Irdische herunter zu transformieren. Dies geschieht zum Beispiel auch durch Radio-, Funk- und Fernsehwellen und. Wie gesagt, die Allkommunikation des Allseins wurde heruntertransformiert, auf die Materie bezogen. Dennoch könnte uns diese heruntertransformierte Allweisheit, die für viele Menschen faszinierend ist, Hilfe sein, annähernd zu verstehen, was sich an Kommunikation wirklich im All vollzieht. Denn die Allkommunikation ist die Kommunikationsquelle zu allem reinen Sein. Unser physisches Handy ist eine primitive Kommunikationsquelle, die ausschließlich auf den Menschen bezogen ist. Der Mensch hat nicht einmal einen Bezug zum Planeten Erde, geschweige denn zum Allkosmos, von dem das Leben kommt.
Hingegen stehen alle Geistwesen in Verbindung mit jedem einzelnen Planeten, zu jeder Sonne, zum ewigen Sein, weil sie komprimiertes, ätherisches Allgesetz sind und Erben der Unendlichkeit. Das Allkommunikationsprinzip haben die Kinder des Reiches Gottes im Laufe ihrer geistigen Entwicklung in den Entwicklungsebenen und über die Dualität vollkommen auf- und angenommen. Alle göttlichen Wesen sind daher Erben der Unendlichkeit und das gleichermaßen. Alles ist durch die Allkommunikation miteinander verbunden, trotz der unterschiedlichen Reifegrade in den Pflanzen und Tieren. Wie schon berichtet, haben Pflanzen- und Tierarten unterschiedliche Bewusstseinsgrade, je nach ihrer geistigen Entwicklung. Die Geist-Kindschaftsverbindung zum Vater-Mutter-Gott schlummert noch in ihnen. Pflanzen sind noch als Keim einem geistigen Kollektiv zugeordnet. Aber auch der Keim, also das keimende, sich formierende Pflanzenleben, hat schon, je nach Bewusstseinsstand, dementsprechende geistig-göttliche Partikel. Trotz der unterschiedlichen Reifegrade ist alles durch Kommunikation miteinander verbunden und mit dem All-Einen, dem Schöpfergeist, der als Licht und Kraft in seinen Geschöpfen ist.
Liebe Mitmenschen, aufgrund unserer Belastung können wir Menschen die Verbindung durch die Allkommunikation oft nur schwer begreifen. Das ist bei den Tieren ganz anders. Wir lesen weiter. Wenn wir ein Tier, einerlei welchen Reifegrades, fragen könnten, bist du belastet? Dann würde uns das Tier, wenn wir es hören könnten, antworten, was verstehst du unter Belastung? Fragen wir weiter, ja, bist du ständig in Kommunikation mit deinem Schöpfer? Dann würde das Tier antworten, wenn wir es verstehen könnten, was willst du mir denn mit deinen Worten in Kommunikation sagen? Ich bin in seinem Gesetz. Das Tier wird nicht wissen, was wir meinen, wenn wir fragen, was ist Kommunikation? Es stellt schlicht fest, ich bin. Und wenn wir die Pflanze fragen, wie verstehst du die Kommunikation, so würde die Pflanze sagen, ich weiß nicht, was ihr meint. Und wenn wir weiter fragen, ja, die hast du doch mit deinem Schöpfer, dann würde die Pflanze entgegnen, ich bin doch in ihm. Das wäre also die Antwort der Tiere, der Pflanzen, ja sogar der Mineralien, der Steine. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich bin im Strom des Lebens. Ich lebe aus und in Gott, dem Ewigen. Ich bin in seinem Geist.
Aus alten Schriften ist folgendes Gleichnis für unser Dasein überliefert. Da kamen einige, die voll Zweifel waren, zu Jesus und sagten: Du hast uns gesagt, dass unser Leben und Sein von Gott sei, aber wir haben niemals Gott gesehen, noch kennen wir einen Gott. Kannst du uns ihn zeigen, den du den Vater nennst und den einzigen Gott? Wir wissen nicht, ob es einen Gott gibt. Jesus antwortete ihnen und sprach: Hört dieses Gleichnis von den Fischen. Die Fische eines Flusses sprachen miteinander und sagten: Man erzählt uns, dass unser Leben und Sein vom Wasser komme. Aber wir haben nie Wasser gesehen. Wir wissen nicht, was es ist. Da sprachen etliche von ihnen, welche klüger waren als die anderen: Wir haben gehört, dass im Meer ein kluger und gelehrter Fisch lebt, der alle Dinge kennt. Lasset uns zu ihm gehen und ihn bitten, dass er uns das Wasser zeige. So machten sich einige von ihnen auf, um den großen und weisen Fisch zu suchen. Und sie kamen endlich in die See, wo der Fisch lebte, und sie fragten ihn. Und als er sie gehört hatte, sprach er zu ihnen: O ihr dummen Fische, dass ihr nicht denkt! Doch klug seid ihr wenigen, die ihr sucht. Im Wasser lebt ihr und bewegt ihr euch und habt ihr euer Dasein. Aus dem Wasser seid ihr gekommen, zum Wasser kehret ihr wieder zurück. Ihr lebt im Wasser, aber ihr wisst es nicht. In gleicher Weise lebt ihr in Gott, und doch bittet ihr mich: Zeige uns Gott. Gott ist in allem und alles ist in Gott.
Alle reinen Wesenheiten aus Gott sind im Allozean, dem Lichtäther, also im Allsein. Die Masse der Menschen hat kaum eine Beziehung zum Allozean, weil die Masse der Menschen gewissermaßen sich selbst an Land gespült hat. Nun sind viele auf Muschelsuche, um aus der Muschel zu hören, wer oder was sie sind. Immer wieder stellt sich die Frage, was hat der Mensch mit seinem Ego, mit seiner Eigenliebe, gleich Selbstliebe angerichtet? Der größte Teil der Menschen hat sich abgewendet von der allmächtigen Einheit, von der redenden Alleinheit, dem Wort des universalen Schöpfergeistes. Die Programmwelt des Menschen ist gegen das Gesetz der Einheit, gegen die Gottes- und Nächstenliebe. In diesen Fehlhaltungen, die eine egozentrische Grundeinstellung ist, die auf der Selbstliebe, ich bin mir selbst der Nächste basiert, tummeln sich viele.
Immer wieder hören wir als Entschuldigung: Wir Menschen haben uns eben entfernt von der Gottes- und Nächstenliebe. Oftmals stellt sich dann die Frage, was ist eigentlich Liebe? Liebe ist das Gesetz der Unendlichkeit. Es ist der allströmende Lichtäther. Liebe ist die Gottes- und Nächstenliebe, ist der Vater-Mutter-Gott, ist der ewige All-Eine, ist die Kraft, das Licht und das Gesetz in allen seinen Geschöpfen und letzten Endes auch im Menschen, im Seelengrund. Wenn wir ihn, den All-Einen, nicht vernehmen, dann können wir davon ausgehen, dass wir uns mit der Maßgabe programmiert haben: Ich bin mir selbst der Nächste. Und im weitesten Sinne heißt das: Ich selbst bin Gott, zumindest Gott ähnlich. Viele Menschen benehmen sich wie Übergötter, insbesondere in den Bereichen der Wissenschaft, Theologie und. Mit dem menschlichen Zündstoff, ich bin mir selbst der Nächste, mit der Eigenliebe gleich Selbstliebe, stellen wir Menschen uns über die Wahrheit, die Gott ist. Was bedeutet es, sich über Gott zu stellen? Es ist letztlich der Fall. Der Fallgedanke heißt: Ich glaube nicht an Gott. Oder: Ich habe mich von ihm abgewendet, weil ich größer sein will als Gott. Und was ist die Folge aus der Abkehr? Aus dem Abwenden von Gott, dem wahren Leben? Krankheit, Not, Siechtum, Einsamkeit und weitere Übel mehr. Und nicht zuletzt der Tod. Oftmals ein schreckliches Gezeter bis zum Hinscheiden unseres physischen Leibes. In Wirklichkeit stirbt nur die materielle Daseinsform, der physische Körper. Und nicht einmal das, denn er gehört der Erde an, der er zur Umwandlung zugeführt wird. Erde zu Erde, aber nicht unsere Seele, nicht unser wahres Sein, nicht der Wesenskern.
Liebe Mitmenschen, mit der heutigen Lesung aus dem Buch »Die redende Alleinheit – Das Wort des universalen Schöpfergeistes« einem kosmischen Lehr- und Lernwerk aus der Schule der göttlichen Weisheit, wurde uns wieder sehr vieles vermittelt, worüber wir, wenn wir möchten, nachdenken können, was es für uns und für unser Leben bedeutet. Und darüber hören wir auch Weiteres in der nächsten Sendung, zu der wir Sie herzlich einladen. Schalten Sie also wieder ein. Wir wenden uns dann auch dem nächsten Kapitel zu. Der Odem Gottes, das Allgesetz, der Lichtäther. Ihnen, uns allen, wünschen wir alles Gute. Bis dann, Gott zum Gruß und auf Wiedersehen.